Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich vergesse einen herzlichen Dank an Kerstin Münstermann, die am Freitag dankenswerterweise die Leitung der Regierungspressekonferenz übernommen hat, weil der Vorstand krankheitsbedingt etwas ausgedünnt ist. Dann haben wir, wenn ich das richtig gesehen habe, erstmal nichts Aktives aus dem Podium. Und damit kommen wir dann sofort zu Ihren Fragen. Herr Kollege.
Philipp Menn, WDR. Ich habe eine Frage ans Innenministerium. Es gab ja in der vergangenen Woche einen Auftritt eines Taliban-Vertreters in Köln. Die Innenministerin hat daraufhin gesagt, niemand darf radikalen Islamisten eine Bühne bieten. Jetzt gibt es möglicherweise einen weiteren Auftritt eines Taliban-Vertreters am 9.12. in Schwerte. Sind Sie darüber in Kenntnis und gegebenenfalls, wie wollen Sie darauf reagieren?
Ja, also ich darf zunächst noch mal sagen, was Ministerin Faeser zu diesem Auftritt gesagt hat. Der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln ist vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen. Niemand darf radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Die Taliban sind für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Wir schützen in Deutschland viele Geflüchtete aus Afghanistan vor der Unterdrückungsherrschaft der Taliban. Deshalb haben Taliban-Funktionäre absolut nichts zu suchen in Deutschland. Die zuständigen Behörden gehen diesem Fall intensiv nach. Von DITIB erwarten wir eine vollständige und sehr schnelle Aufklärung, wie es zu dem Auftritt in Köln kommen konnte. Jetzt haben Sie nach einem Auftritt in Schwerte gefragt. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren?
Ja, die Evangelische Akademie dort veranstaltet eine Konferenz zu Afghanistan. Und da steht im Programm, dass ein Vertreter der Taliban dort an einer Podiumsdiskussion teilnimmt. Deswegen, wie ich Ihrer Frage nach entnehme, sind Sie darüber nicht in Kenntnis gesetzt. Aber wie würden Sie dann darauf reagieren, ohne dass es nachher so aussieht, dass Frau Faeser eben, dass das leere Worte sind?
Ja, also mein Stand ist, dass sich das Programm geändert hat.
Ich kann vielleicht nochmal werfen. Mikro. Weil das Stichwort Evangelische Akademie einfach vielleicht nochmal zur Einordnung. Es kursierte ja in den sozialen Medien da auch ein Schreiben übers Wochenende, mit dem sozusagen die Bundesregierung gewarnt worden sei. Vielleicht da nochmal zur Einordnung, das bezog sich ja auf eine Veranstaltung, ein afghanisches Dialogforum, das aus der deutschen Zivilgesellschaft heraus organisiert wurde. Da war es, glaube ich, nicht die Evangelische Akademie Schwert, sondern die Evangelische Akademie Villingst. Diese einfach auch, um das nochmal klarzustellen, diese Veranstaltung haben wir weder gut geheißen, noch waren wir in irgendeiner Form an ihrer Organisation beteiligt. Und diese Veranstaltung ist von den Initiatoren damals abgesagt worden. Zu Schwerte liegen mir hier jetzt keine Erkenntnisse vor, zu denen ich irgendwas sagen könnte.
Wir würden dem auch noch mal nachgehen, ob es hier eine Veränderung gab.
Dazu habe ich dann eine Frage von der Kollegin ganz rechts. Bitte? Nee. Jetzt ist es.
Hi, Valerie Höhne vom Tagesspiegel. Ich wollte noch mal fragen ans BMI und ans AA. Gab es denn irgendwelche Erkenntnisse im Vorfeld, beziehungsweise jetzt vor den nun abgesagten Veranstaltungen, haben Sie in irgendeiner Weise darauf hingewirkt, dass diese Veranstaltung abgesagt wird?
Vielleicht fange ich mal an. Also ich schließe mich auch noch mal der Kollegin an. Das haben wir über das Wochenende sehr klar kommuniziert. Wir verurteilen diesen Auftritt dieses Taliban-Funktionärs aufs Schärfste. Uns wurde dieser Auftritt, diese Reise nicht vorab angekündigt. Wir haben ja auch keine Botschaft in Kabul. Wir haben natürlich, nachdem wir diese Berichte gesehen haben, sofort überprüft, ob unter diesen Personendaten ein deutsches Visum erteilt worden ist. Das ist nicht der Fall gewesen. Das niederländische Außenministerium hat sich ja meines Erachtens, habe ich zumindest aus dem Augenwinkel gesehen, ja auch schon geäußert zu dem Fall. Offensichtlich ist dieser Taliban-Funktionär zu einer Konferenz in den Niederlanden gereist, hatte dafür in Teheran bei der niederländischen Botschaft ein Visum bekommen. Ich möchte noch mal klarstellen, unsere Haltung zu dem de facto Regime in Kabul ist sehr klar. Wir haben uns in den letzten Jahren seit der Machtübernahme der Taliban immer wieder dafür eingesetzt, dass die Menschenrechtsverletzungen der Taliban, die ja einen Großteil, wenn nicht die Hälfte ihrer Bevölkerung, nämlich vor allen Dingen die Frauen, aus dem öffentlichen Leben drängen wollen, dass wir das aufs Schärfste verurteilen, nicht nur verurteilen, sondern dem auch Konsequenzen folgen lassen, auf deutsches Betreiben. Unter anderem sind 2023 führende Taliban nochmal sanktioniert worden in der EU, darunter 5, wenn ich es jetzt richtig zähle, 5 de facto Minister, sage ich ausdrücklich in Anführungszeichen. Wir erkennen das de facto Regime in Kabul politisch nicht an. Und die Botschaft in Kabul ist, wie Sie ja wissen, seit dem 15. August 2021 geschlossen.
Dann weitere Fragen dazu, Jessen?
Ja, in einem etwas erweiterten Zusammenhang. Können Sie uns sagen, wie viele beantragte Visa nach Deutschland von ehemaligen Hilfskräften und deren Familien oder anderen bedrohten Personen inzwischen gestellt und wie viele davon positiv beschieden worden sind?
Das mache ich sehr gern, Herr Jessen. Sie beziehen sich ja auf unsere Bemühungen, Menschen, die nicht nur Menschen, die für uns lange Jahre in Afghanistan gearbeitet haben, die sogenannten Lokalbeschäftigten, aber eben auch Menschen, denen Verfolgung droht aufgrund dieser Tätigkeit und auch darüber hinaus Verfolgung droht aufgrund ihres Einsatzes für Demokratie und Menschenrechte, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, diesen Menschen zu helfen. Wir haben insgesamt, lassen Sie mich die Zahlen nochmal nachschauen, weil das bezieht sich ja nicht nur auf das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Insgesamt hat die Bundesregierung für mehr als 44.000 Afghaninnen und Afghanen eine Aufnahme erklärt. Davon sind über 25.000 ehemalige Lokalbeschäftigte und knapp 19.000 weitere gefährdete Afghanen und Afghanen. Zwei Drittel davon, also etwas über 30.000 Personen, sind bereits nach Deutschland eingereist.
Bedeutet das, dass das restliche Drittel sozusagen positive Bescheide hat, aber noch nicht eingereist ist? Oder was bedeutet diese Charge?
Also Sie wissen, dass wir weiterhin an der Umsetzung des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan mit Hochdruck arbeiten. Das ist ja im Kontext auch der Lage in Pakistan nicht einfach, aber wir sind da dran, einfach um die Zahlen da vielleicht nochmal zu nennen, ergänzend zu denen, die ich eben vorgetragen habe. Mittlerweile konnten fast 800 positive Aufnahmeentscheidungen getroffen werden und die ersten Ausreisen im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms, das ja ein neues Programm ist, das es in der Form vorher auch noch nicht gab, haben schon stattgefunden.
Jetzt haben wir das Thema doch etwas stark erweitert, aber ich hatte noch Fragen, Herr Menn, und Sie hatten auch noch zu dem Thema.
Zur Islamkonferenz morgen dann.
Dann erstmal Herr Menn.
Um die Verwirrung aufzulösen, also die Akademie liegt in Willigst und das ist ein Stadtteil von Schwerte. Also von daher nehme ich Ihre Antwort, dass nach Ihren Kenntnissen dieser Programmpunkt dann abgesetzt wurde.
Herr Menn, ich kann mich nur beziehen auf eine Veranstaltung, die uns im Vorfeld mal, lassen Sie mich noch mal einmal genau nachschauen, ich meine, es war das erste Mal im Mai und dann noch mal für Oktober, ja genau, erst Ende Mai und dann noch mal für Oktober angekündigt war, an denen wir, wie gesagt, als Bundesregierung, nicht als Organisatoren beteiligt waren und die wir auch nicht gut geheißen haben. Zu diesen Zeitdaten waren die Veranstaltungen abgesagt.
Okay, dann aber jetzt noch mal, weil die Frage von Frau Höhne auch nicht beantwortet wurde, haben Sie darauf hingewirkt, dass dieser Taliban-Vertreter am 9.12. da nicht auftreten kann?
Also wir nehmen diesen Fall jetzt natürlich nochmal zum Anlass, um im EU-Kreis diese Causa zu besprechen und sind da natürlich auch mit den Innenbehörden in engstem Kontakt.
Aber gab es diesen Kontakt zu den Veranstaltern in Willigst?
Das kann ich jetzt für das Datum, was Sie eben in den Raum gestellt haben, weil ich es einfach nicht kannte, nicht kommentieren. Aber reiche ich gerne nochmal nach.
Weitere Fragen jetzt zum Thema Taliban-Auftritt Afghanistan? Dann kommen wir zu der Islam.
Aber wenn ich das vielleicht noch nachschieben kann, Herr Menn, Sie schließen ja auch aus unseren Äußerungen hier, wie die Bundesregierung zu Auftritten von Taliban-Vertretern in Deutschland steht. Also insofern werden wir natürlich
Ganz kurz. Dann würde ich gerne doch noch wissen, Sie können jetzt Kontakt zu Veranstaltern aufnehmen, aber es kann ja immer wieder passieren, dass sich irgendjemand, irgendeine Organisation überlegt, dass es interessant ist, mit den Taliban ins Gespräch zu kommen. Wie wollen Sie in Zukunft verhindern, auch organisatorisch, dass Vertreter des Taliban-Regimes nach Deutschland einreisen und hier öffentlich auftreten?
Wie gesagt, wir werden das im EU-Kreis besprechen und entsprechende Konsequenzen ziehen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann kommen wir jetzt zu der Frage nach der Islamkonferenz.
Genau, Eva Huber vom ARD Hauptstadtstudio, zum einen ans BMI, welche Erwartungen und Ziele Sie mit morgen verbinden mit der Islamkonferenz. Und außerdem gab es Kritik unter anderem vom Professor Koppmanns, der eingeladen wurde, aber nicht teilnimmt an der Diskussion, weil er sagt, es ist zu einem ungünstigen Timing, dass man jetzt vor allem über Muslimfeindlichkeit sprechen will. Das sei gerade nicht das zentrale Problem mit Blick auf Demos gegen Israel und wo auch gegen Juden gehetzt wurde. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Ja, also die Fachtagung der Deutschen Islamkonferenz steht in diesem Jahr im Kontext der Auswirkungen des Nahostkonflikts auf unsere Gesellschaft. Das zeigt auch der Titel: Sozialer Frieden und demokratischer Zusammenhalt, Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Zeiten gesellschaftlicher Spannung. Insofern ist das Thema Antisemitismus ein zentrales Thema der Veranstaltung.
Nachfrage dazu, was sagen Sie zu der Kritik, dass das erst im Nachhinein, weil in den ersten Einladungen war ja nur von Muslimfeindlichkeit die Rede und es wurde dann erst im Nachgang noch Antisemitismus hinzugefügt. Was sagen Sie dazu, dass das sozusagen erst nachträglich gemacht wurde? Ist da wurde da nicht frühzeitig drauf geachtet? Und eine Spezialfrage, ist TTIP jetzt auch mit dabei? Wir haben gehört, dass nein. Wurden die nicht eingeladen oder haben die abgesagt?
Also, es ist völlig klar, dass das Thema Antisemitismus Gegenstand der Tagung ist. Und DITIB ist zu der Veranstaltung eingeladen.
Und nehmen Sie teil?
Könnte ich gegebenenfalls noch nachliefern. Ich habe jetzt nicht den allerletzten Einladungsstand hier, aber ich denke, im Laufe der Konferenz kann ich darauf zurückkommen.
Wenn ich noch eine Nachfrage stellen dürfte, weil Sie die erste Frage nach den Erwartungen und Zielen noch nicht ganz beantwortet haben aus Sicht des Innenministeriums. Was ist da als zentral morgen?
Ja, also wir wollen als BMI im Rahmen der Fachtagung mit jenen in den Dialog treten, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eintreten, mit ihrem Wirken für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft einstehen und sich für die Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit engagieren.
Weitere Fragen dazu? Dazu? Herr Ratz?
Ja, vielen Dank. Erwarten Sie denn eine deutliche Distanzierung der muslimischen Verbände von der Hamas?
Die Ministerin hat das immer wieder deutlich gemacht, dass das die Erwartung ist.
Herr Jessen dazu?
Ja. Es wird ja sowohl aus Kreisen der in Deutschland lebenden Juden als auch der in Deutschland lebenden Muslime berichtet, dass sie sich zunehmend verunsichert, verfolgt, bedroht, bedrängt sehen. Sind das für die Bundesregierung gleichgewichtige Nachteile und Beeinträchtigungen des Lebens dieser hier in Deutschland lebenden Gruppen oder machen Sie da Unterschiede qualitativer Art?
Es ist völlig klar, dass Antisemitismus in Deutschland keinen Platz hat und genauso hat auch Muslimfeindlichkeit keinen Platz in Deutschland.
Gibt es für die Bundesregierung bei diesen beiden von den Bürgern als Bedrohung wahrgenommenen Verhaltensweisen und Änderungen des gesellschaftlichen Klimas, gibt es einen gemeinsamen Kern dieser beiden Extremismen, wenn ich es mal so sagen darf?
Herr Jessen, die Frage müssen Sie nochmal anders formulieren, die verstehe ich nicht.
Wir haben zwei Gruppen, die in vielen Fragen auch konträr zueinander stehen. Es ist bekannt, dass ein Teil des Antisemitismus auch aus muslimischen Kreisen kommt. Dennoch sehen die Menschen, die zu diesen kulturellen Gruppen gehören, sich offenbar in sehr ähnlicher Weise verunsichert in ihrem Leben her. Und meine Frage ist, gibt es für die Bundesregierung einen gemeinsamen Kern, gemeinsame Strukturen, die in dieser, in so unterschiedliche Gruppen wirkenden Verunsicherung und Bedrohung zu finden sind.
Ich habe es auch versucht zu verstehen, was Sie fragen wollen, Herr Jessen. Mir ist es auch nicht so ganz klar. Ich glaube, der Teil, wenn Sie meinen, dass wir gesellschaftlich insgesamt zusammenrücken wollen und müssen und dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen und dass es klare Grundlagen gibt, es ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, es ist die Staatsräson, die mit Blick auf das Existenzrecht Israels unverrückbar steht. Wenn das die Grundlagen sind, heißt es danach, dass wir miteinander im Diskurs sein müssen, miteinander diskutieren, womöglich auch konträre Standpunkte miteinander teilen, ohne zu aufgeregt oder unversöhnlich miteinander zu sein. Und ich glaube, wenn der Befund so ist, wie Sie ihn schildern, dass es da zwei Gruppen gibt, die aus sehr unterschiedlichen Positionen heraus sehr Ähnliches erleben, ist das ein Aufruf an uns alle, diese Diskussion, auch die gesellschaftlichen Diskussionen, die wir führen, so zu führen, dass wir am Ende zu einer gemeinsameren Position kommen und nicht zu einer ausgrenzenderen. Und das ist dann die Aufgabe an uns alle, natürlich an die Politik, aber auch an die Medien, die auch solche Diskussionen ja sowohl durch ihre Kommentierungen als auch durch die Auswahl von Gesprächspartnern auch mit prägen. Und insoweit, glaube ich, ist das geht an die Adresse von uns allen.
Wenn ich noch einen letzten, es tut mir leid, wenn ich das zu kompliziert formuliert habe. Ich will es einfach versuchen, wenn wir es mit Extremismus zu tun haben, den Auswirkungen, der aber in ganz unterschiedliche, zum Teil gegensätzliche Richtungen geht, gibt es dennoch für die Bundesregierung so etwas wie einen gemeinsamen Treiber, einen gemeinsamen Motor, der hinter diesem Extremismus, der sich dann unterschiedlich äußert, steckt? Das war meine Frage. Aber wenn die nicht zu beantworten ist, dann nicht.
Dann habe ich als nächstes auf meiner Frage dazu jetzt noch. Dann Frau Huber noch mal bitte.
Zum einen noch mal die Frage auch zu denen, die eingeladen wurden. Wie viele Prozent der Muslime vertreten die denn? Können Sie dazu was sagen von den Gruppen, die eingeladen wurden?
Ja, also die ganz konkrete Zahl kann ich Ihnen so nicht nennen. Wir erwarten aber insgesamt eine sehr breite Resonanz auf dieses Treffen.
Gibt es jetzt weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Vietstum mit einem neuen Thema.
Zwei Fragen zum WSF. Der Minister Habeck sagte heute Morgen im Deutschlandfunk, dass der WSF von dem Urteil aus Karlsruhe betroffen sei. Da müsse die Union keine Prüfungen durchführen. Herr Severin, ist das eine durch das Haus juristisch geprüfte Ansicht oder hat der Minister das einfach so gesagt? Und Herr Hebestreit, schließt sich die Bundesregierung als Ganze diesem Urteil an oder bleibt das eine Privatmeinung von Herrn Habeck?
Der Minister sagt niemals etwas nur so dahin. Wenn er das sagt, dann hat es Hand und Fuß.
Und ich glaube, das ist auch kohärent mit dem, was wir hier seit Mittwoch sagen, dass diese Auswirkungen dieses Urteils überhaupt nicht überschätzt werden können und dass wir jetzt genau prüfen müssen, welche Auswirkungen es konkret gibt. Und ich glaube, am Freitag habe ich mich an dieser Stelle sehr ähnlich geäußert wie Herr Habeck heute im Deutschlandfunk. Und insofern ist das natürlich auch die Position der Bundesregierung, womit aber noch nichts gesagt hat, welche Folgen diese Einschätzung hat. Und wir müssen noch mal uns alle vergegenwärtigen, dass das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch sehr grundlegend sich erstmals auch zu der Schuldenbremse oder der Schuldenregel, so heißt sie ja formal, geäußert hat, auch zu Bedingungen der Sondervermögen, die übrigens vorgesehen sind und waren, aber wie sie zu behandeln sind. Das ist ja auch eine gängige Staatspraxis seit vielen Jahren gewesen. Und diese Auswirkungen, die sowohl im Bund als auch in einer ganzen Reihe von Ländern sich zeitigen werden, die gilt es jetzt genau zu prüfen und dann auch zu sehen, welche auch haushalterischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Und dieser Prozess läuft im Moment unter Hochdruck. Aber wie gesagt, das ist juristisch jetzt Neuland und das gilt es genau zu prüfen. Und ich glaube, das Signal, was auch der Bundeswirtschaftsminister deutlich gesetzt hat, ist, dass alle Sondervermögen angeguckt werden und geprüft werden, wie sie sich auswirken. Also insofern ist die sicherlich die Sorge, die in der Unionsfraktion zum Ausdruck kam, dass man das nochmal prüfen müsse, um dann auch dort das Verfassungsgericht anzurufen, eine Sorge ist, die entweder unbegründet ist, weil sie sowieso von hier geteilt wird, oder eben unnötig.
Dann hatten Sie das BMF auch noch extra angesprochen, oder? Nö. Dann Frau Kollegin.
Kunert von RTL und NTV. Es wurde auch schon gesagt, dass das Auswirkungen haben könnte auf... Ach, sorry, da hat es mir das hingefallen. Nehme ich das. Kunert, RTL, NTV. Es wurden ja auch schon angekündigt, dass das Auswirkungen haben könnte auf die Gas- und Strompreisbremse. Könnten Sie das nochmal erläutern, wie konkret es aussehen könnte und ob es auch rückwirkend Konsequenzen haben könnte?
Ich kann nur nochmal wiederholen, was auch Herr Hebestreit eben noch gesagt hat, die Auswirkungen des Urteils sind nicht in Einzelheiten abschätzbar zurzeit. Die Bundesregierung arbeitet intensiv daran, die Folgen des Urteils auszuwerten, Maßnahmen zu treffen. Aber über Einzelmaßnahmen und Einzelfolgen können wir keine gültigen Aussagen treffen. Jetzt noch nicht.
Aber Herr Minister hat ja schon gesagt, dass wenn man in eine Krise geraten sollte, dass man die Strom- und Gaspreisbremse dann nicht mehr finanzieren könne.
Also ich glaube, das bezog sich vor allem darauf, wie die jetzige Finanzierung dieser Maßnahmen geregelt ist. Und die werden in Teilen aus dem WSF finanziert. Und wenn der WSF nicht mehr zur Verfügung steht, gibt es dazu erstmal keine Finanzierungsgrundlage. Aber das, um da jetzt keine Verunsicherung, keine Eilmeldung zu produzieren, müssen wir irgendwie Ihnen das abverlangen, dass wir das jetzt genau prüfen können, um nicht nur zu sehen, was nicht geht, sondern auch den Weg zu beschreiben, was künftig gehen kann. Aber klar ist, wenn da eine ganze große Summe von Geld fehlt und man im Augenblick nicht nur den eigentlichen Sachverhalt, auf den sich das Urteil bezogen hat, nämlich den zweiten Nachtragshaushalt 2021 zur Grundlage nehmen müssen, sondern auch die Weiterung, die das Urteil ganz grundlegend für eine ganze Reihe von Sondervermögen und Ähnlichem hat. Das gilt es jetzt genau zu prüfen und abzuwarten, weil auch da ist es nicht alles über einen Kamm zu scheren. Da geht es auch um Ursache-Wirkungsprinzipien, da geht es um Argumentationen zur Einsetzung von Sondervermögen. Und da muss man auch gucken, das war ja ein Teil Ihrer Frage, der Frage der Rückwirkung. Auch das gilt es zu prüfen und diese Prüfung ist komplex. Und deswegen müssen wir uns im Augenblick die Zeit nehmen, also wir hier ja nicht, aber die Fachleute in den Ministerien, die Zeit nehmen, das genau zu prüfen und zu sehen, welche Wege es gibt, um sie Ihnen danach auch gut erläutern zu können. Im Augenblick läuft dieser Prozess noch. Er ist auch über das Wochenende intensiv gelaufen und er wird auch noch einige Tage dauern. Davon gehe ich fest aus.
Also wird man in dieser Woche da schon Klarheit haben oder wird es noch länger dauern?
Da würde ich jetzt im Augenblick, erstmal ist es morgen eine Anhörung im Haushaltsausschuss zu Fragen, die miteinander bewegt werden müssen. Das ist dann Teil des Parlaments, aber das ist abzuwarten. Dann soll es am Donnerstag eine virtuelle Haushaltsbereinigungssitzung, zweiter Teil geben. Auch das gilt es abzuwarten und parallel laufen die Diskussionen beziehungsweise jetzt erstmal die Sachverhaltsaufklärung, wenn man so will, innerhalb der Bundesregierung. Und wie schnell das abgelaufen sein wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sagen. Ich kann Ihnen nur versichern, dass das mit hoher Intensität und hoher Priorität natürlich abläuft. Aber wie gesagt, das sind sehr komplexe Fragestellungen, die man nicht einfach aus dem Ärmel schüttelt.
Herr Grimm?
Ich hätte auch dazu noch mal einige Nachfragen. Herr Severin, haben Sie Zahlen dabei, wie viel Geld die Strom- und Gaspreisbremsen bisher gekostet haben? Das wäre die erste Frage. Und Herr Hebestreit, können Sie für den Bundeskanzler skizzieren, welchen Weg er aus diesem Haushaltsloch für gangbar hält? Hängt ja eher der Philosophie an, nochmal die Schuldenbremse auszusetzen, wie es aus seiner Partei vorgeschlagen wurde. Oder sagt er, wir kürzen an anderer Stelle? Das würde mich mal interessieren.
Nein, leider habe ich keine Zahlen dazu mitgebracht heute, aber wir haben die gelegentlich veröffentlicht. Die sind Gegenstand einer Nachlieferung dann.
Und Herr Grimm, da würde ich mich jetzt grob missverstanden fühlen, wenn ich nach der Vorrede, die ich eben gemacht habe, auf Ihre Frage eine ernsthafte Antwort gebe, weil es geht ja jetzt im Augenblick erstmal darum zu prüfen, wie haben Sie das so schön genannt, wie groß das Haushaltsloch ist. Und wenn man die Dimension des Haushaltsloches abschätzen kann, beziehungsweise das ist ja nicht nur Haushalt, da geht es eigentlich längerfristige Aufgaben, die es zu schultern gilt, die ja bis weit in die 30er Jahre hinein entschieden worden sind. Wenn man da eine Dimension hat, dann kann man sich auch über die möglichen Wege unterhalten. Es bringt aber nichts, jetzt schon über Wege zu spekulieren, wenn man nicht weiß, wo man hinkommen will.
Dann dazu Frau Höhne nochmal.
Herr Hebestreit, versucht denn der Kanzler bereits mit Herrn Merz auch über mögliche Lösungen zu sprechen?
Mit wem?
Dem Oppositionsführer.
Mit Herrn Merz?
Ja.
Das würde mich jetzt wundern.
Okay. Und wie steht die Bundesregierung zu beispielsweise einer Reform der Schuldenbremse oder der Ausrufung der Notlage für 23 und 24?
Jetzt war ich unter dem Eindruck, dass ich so einen schönen langen Erklärung geliefert habe, warum wir genau diese Fragen im Augenblick nicht beantworten. Dann hat Herr Grimmes versucht, ich würde Ihnen die Grimmsche Antwort ausschneiden und auch wiedergeben. Das ist im Augenblick, wir müssen uns dem Ziel erstmal, was wir erreichen müssen, das müssen wir kennen. Und dann kann man sich über Wege unterhalten, dieses Ziel zu erreichen. Wenn die Ziele nicht klar sind, ist der Weg illusorisch.
Herr Jessen?
Zu den bekannten Auswirkungen gehört ja, dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder angehoben wird auf 19%. Herr Severin, dazu hat der Finanzminister erklärt, daran seien eigentlich die grünen Ministerien schuld, das wäre zu verhindern gewesen. Fühlt sich Ihr Haus da richtig in der Kausalkette dargestellt? Sind Sie schuld daran, dass die Schnitzelsteuer wieder hochgeht?
Herr Jessen, Sie werden nicht überrascht sein, dass sich die Äußerung des Finanzministers nicht kommentiere.
Ja, aber sie steht im Raum. Im Grunde, das ist der Finanzminister sagt, wir hätten es ja gern anders machen können, aber diese doofen Grünen, meine Worte jetzt, die haben das verhindert. Das lassen Sie einfach so im Raum stehen?
Ich kommentiere das nicht, Herr Jessen. Sie wissen das auch, dass ich das nicht tue.
Aber ich kann helfen insoweit, dass das immer eine befristete Maßnahme gewesen ist, die zum 31.12. auslaufen sollte. Und es war beim Haushaltsgesetzgeber Gegenstand, ob es eine weitere Verlängerung dieser Maßnahme gibt. Und meines Wissens haben alle drei die Koalition tragenden Fraktionen sich am Ende gegen diesen Weg entschieden. Und insoweit ist das so.
Wenn nochmal.
Herr Hebestreit, Sie haben jetzt mit sehr viel Energie immer wieder betont, wie wichtig diese Prüfung jetzt ist. Prüfen Sie eigentlich auch die Sondervermögen der Länder? Da gibt es ja ähnliche Konstruktionen. Oder gibt es da irgendwelche Einschätzungen, ob dieses Verfassungsgerichtsurteil auch Auswirkungen auf die hat?
Also erstmal ist das Sache der Länder natürlich. Wir haben da ja keine Eingriffs- oder sind da nicht in der Kontrolle oder in der Übersicht. Die haben eigene Mechanismen. Unsere erste Einschätzung war schon, dass das auch auf Sondervermögen der Länder anzuwenden ist, weil es die Grundsätze der Haushaltsführung der Jährlichkeit und Jährigkeit klar betonen, dass sie auch für Sondervermögen gelten. Und da ist die Einschätzung, dass sich da keinen Unterschied zwischen Sondervermögen im Bund und in den Ländern ableiten lässt. Aber wie gesagt, das ist der Erfahrungsjurist Hebestreit, der das sagt. Verfassungsrechtler mögen da nochmal differenziert drauf gucken, aber habe ja am Mittwoch schon gesagt, dass und auch am Freitag, dass die Auswirkungen weit über den Bund hinausgehen wird. Die genauen Auswirkungen, welche Länder das sind und wie sie darauf reagieren, ist natürlich Sache auch in der föderalen Ordnung Sache der Länder.
Haben denn in dieser Sache die Länder schon mal Kontakt zu Ihnen oder auch zum Wirtschaftsministerium aufgenommen?
Das ist mir nicht bekannt.
Dann Herr Delfs.
Ja, Herr Hebestreit, nochmal zur Klärung. Also wie ich Sie jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, die juristische Überprüfung läuft noch und dazu können Sie eigentlich zu den Auswirkungen noch nichts sagen. Das heißt aber dann auch, dass eigentlich die Äußerung des Wirtschaftsministers, dass der WSF davon beeinträchtigt ist, diese Äußerung würden Sie denn so nicht unterschreiben, richtig?
Ich bin verwirrt, weil ich glaube, ich hatte auf die ähnliche Frage darauf hingewiesen, dass ich an dieser Stelle am Freitag eine ähnliche Einschätzung wie der Wirtschaftsminister getroffen habe. Ich habe gesagt, dass das geprüft wird und diese Prüfung läuft und das Signal, was auch der Wirtschaftsminister in Richtung der besorgten Unionsfraktion gegeben hat, war ja, wir prüfen das genau, ihr müsst jetzt nicht klagen oder eine Klage vorbereiten, weil wir genau die Auswirkungen auf all die Sondervermögen, die es gibt, nach diesem Urteil genau überprüfen. Und wenn ich den Wirtschaftsminister richtig verstanden habe, hat er dann eine Kondition, nämlich wenn es so eintritt, dass der nicht mehr zur Verfügung steht, dann hätte das folgende Auswirkungen. Die hat er beschrieben. Insofern, glaube ich, ist das alles fein und völlig kohärent.
Herr Ratz und dann Frau Höhne.
Ja, Herr Hebestreit, zum Zeitplan nochmal. Gibt es verbindliche Fristen in dem Komplex, bis zu denen die Bundesregierung Einzelentscheidungen treffen muss?
Auch das ist eine Frage, die wir uns auch stellen. Also kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt, also die Planung, wie sie vergangene Woche ja in einer ersten Reaktion gesagt wurde, war, dass man versucht, den Haushalt, den Bundeshaushalt 2024 in der dafür vorgesehenen Woche, ich meine, es ist die mit dem 1. Dezember, zu verabschieden im Bundestag. Und dann würde der Bundesrat in seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause, ich glaube, die ist am 15. Dezember, auch den Haushalt beschließen können. Aber wir sind ja in dieser Situation, dass wir jetzt erstmal morgen die Anhörung haben, dann gibt es noch mal eine Haushaltsbereinigungssitzung. All das spielt sich aber nicht in der Bundesregierung, sondern jetzt im Bundestag ab. Und das müssen wir abwarten. Aber das wären zum Beispiel gewisse Fristen, die es zu berücksichtigen gilt. Und gleichzeitig müssen wir ja auch sehen, deswegen prüfen wir da so genau, ob es rückwirkende Auswirkungen gibt, dieses Urteils, die es zu berücksichtigen gilt. Und auch da gibt es dann natürlich Fristen, die wahrscheinlich mit Ablauf des 31.12.2023 Auswirkungen haben könnten. Und insofern ist der Punkt, dass wir jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, auch Ausdruck dessen, dass wir da all das, was nötig ist, in der dafür vorhandenen Zeit auch bewerkstelligen.
Frau Höhne.
Es tut mir wirklich leid, aber ich muss Herrn Habeck jetzt mal zitieren. In der Begründung bezieht sich das Urteil, weil es so fundamental gesprochen ist, in der Tat im Grunde auf alle Fonds, die aufgesetzt wurden und überjährig sind.
Ja.
Ja, aber das heißt ja, dass er nicht von einer Prüfung, also er spricht ja nicht von einer weiteren Prüfung, sondern er spricht davon, dass es sich auf den WSF bezieht.
Lesen Sie nochmal genau den Satz vor. Ich glaube, er hat gesagt, Auswirkungen genau an dieser Stelle. Heißt, ich kann nicht einfach sagen, das Urteil bezieht sich nur auf den zweiten Nachtragshaushalt 2021, sondern es bezieht sich auf, kann sich auf all diese Sonderformungen, kann das Auswirkungen haben? Und genau das prüfen wir jetzt. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass es beim WSF Auswirkungen hat, dann muss man ja auch sehen, was heißt denn das? Also heißt es nur für das Jahr 2024? Hat das Auswirkungen auf das Jahr 2023? Hat das Auswirkungen auf das Jahr 2022? Und wenn man bei jedem einzelnen dieser Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, eine Antwort Ja oder Nein hat, hat das auch wieder Folgen. Das meine ich mit also ich glaube, und deswegen sind die Worte von Robert Habeck völlig kohärent mit dem, was ich hier sage, ist, wir gucken uns das genau an und müssen genau prüfen, wie dieses Urteil sich auf diese Verfahren oder auf diese Vermögen in dem Fall auswirken. Und wenn wir das genau wissen, und zwar nicht nur für ein Jahr oder einen bestimmten Sachverhalt, dann können wir alternativen Lösungen oder auch größere Probleme miteinander besprechen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt läuft eben genau dieser komplizierte und ja so auch noch nicht dagewesene Prozess. Also man kann sich da nicht auf Erfahrungen stützen, sondern jetzt geht es um Einschätzung. Und das sind ja nicht geringe Summen. Das hat alles Auswirkungen auch auf vergangene, womöglich, ne, auch auf vergangene Zeiten.
Herr Delfs nochmal.
Ich möchte jetzt gar nicht zum Ergebnis was fragen, sondern nur in welcher Form sozusagen dann das Ergebnis dieser Prüfung präsentiert wird. Also wird das in einer eigenen Pressekonferenz stattfinden oder wird man das einfach an den Entscheidungen der Bundesregierung ablesen können, zu welchem Schluss sie juristisch gekommen ist in den einzelnen Fällen?
Sie meinen, Sie lesen es dann am nächsten Tag in der Zeitung? Da überlegen wir uns etwas, dass Sie alle auch die dann ja vorhandenen Fragen, die Sie ja jetzt völlig berechtigterweise haben und stellen, dann auch stellen können und beantwortet bekommen. Aber da bitte ich auch um ein bisschen Dispens, dass wir das nicht zum jetzigen Zeitpunkt klar schon sagen. Ich habe eine Vorstellung, aber die behalte ich nochmal für mich.
Aber gerne in der Bundespressekonferenz, wenn ich das hier mache.
Es gibt, glaube ich, keine konkurrierenden Vereine. Insofern wäre das eine Variante. Es gibt aber noch viele andere, die ich hier alle nicht ausschließe.
Dann habe ich jetzt noch mal Herrn Grimm und Herrn Menn.
Frau Kalver, ich wollte Sie mal fragen zu der Thematik, ob der Finanzminister ins Auge fasst, Kredite aus dem EU-Fonds Recovery Europe heißt da, glaube ich, der nach der Corona-Krise angelegt wurde, zu nutzen, die müssten ja nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden, wenn ich es genau weiß. Wäre das eine Variante, um sich Geld zu besorgen und die Schuldenbremse einzuhalten?
Das ist ein schöner Versuch. Ich glaube, der Regierungssprecher und auch mein Kollege aus dem Wirtschaftsministerium haben sich jetzt beide schon mehrfach dazu geäußert, dass es jetzt erstmal darum geht, die Auswirkungen des Urteils zu prüfen und man darauf aufbauend dann natürlich über Maßnahmen nachdenken muss. Aber an Spekulationen möchte ich mich jetzt hier nicht beteiligen.
Amen.
Eine Frage an Herrn Severin. Es gibt ja durchaus sehr konkrete Auswirkungen dieses Urteils, zum Beispiel auf amerikanische Unternehmen, die Milliarden in zum Beispiel Sachsen-Anhalt investieren wollen, in Fabriken, und die jetzt nicht wissen, gilt diese Standortentscheidung noch oder nicht. Wenn sie jetzt kein Geld bekommen, werden sie die Fabrik da ja nicht bauen. Sind sie schon ihren Eigentümern verpflichtet gegenüber? Welche Signale bekommen sie da? Sagen die, wir warten jetzt so lange, bis wir von ihnen eine neue Zusage bekommen?
Dazu hat Herr Habeck sich klar geäußert, dass dahingehend, dass eine Verunsicherung in der Industrie der Bedeutung dieses Urteils wegen durchaus zu spüren ist und dass das dazu führt, dass wir das sehr, natürlich sehr ernst nehmen, auch die Auswirkungen des Urteils auf den Wirtschaftsstandort. Aber wie auch Herr Hebelstreit, ich glaube schon 4 oder 5 Mal gesagt hat heute, der Zusammenhang zwischen Auswirkungen und Urteil, den können wir zurzeit noch nicht herstellen. Aber Signale gibt es natürlich, Signale Verunsicherung, das hat Herr Habeck an mehreren Stellen schon gesagt.
Deshalb ist es auch gut, dass der Bundeskanzler ein Signal der Sicherung gesandt hat. Der war am Freitag vergangener Woche bei einer Wirtschaftskonferenz in Dresden, glaube ich. War es Dresden? Ich glaube, es war in Dresden. Nein, es war in Leipzig. In Leipzig war er. Und da hat er nochmal seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass er diese Ansiedlungen unter anderem in Magdeburg für sehr, sehr wichtig hält und das auch weiterhin betreiben möchte. Aber auch da gilt, wir müssen jetzt die Konsequenzen der Urteile prüfen und dann Wege finden, dass all das, was sich so gewünscht wird, am Ende auch eintreten kann.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich auf meiner Frageliste ein neues Thema, Frau Kollegin.
Ja, Paula Alvarez von Deutsche Welle Lateinamerika. Es ist eine Frage zu Herr Hebelstreit. Gestern hat in Argentinien der Ultra- und Populist Milei die Wahl gewonnen. Ich wollte wissen, ob der Kanzler ihn gratuliert hat oder plant, und auch gibt es konkrete Sorgen über die Auswirkungen, dass seine Präsidentschaft auf die Erinnerungskultur oder in wirtschaftlicher Hinsicht auf das Mercosur-EU-Abkommen haben können?
Ja, so ganz generell gratulieren wir immer nicht nach der Wahl, sondern nach der Vereidigung. Das wird auch in diesem Fall nicht anders sein. Ansonsten sind wir auch mit Argentinien in guten und engen Beziehungen. Und es ist eine demokratische Wahl, und das Ergebnis einer demokratischen Wahl erkennen wir immer grundsätzlich an und sind hoffnungsvoll, auch in fruchtvolle bilaterale und multilaterale Beziehungen weiterhin mit Argentinien zu stehen. Und alles Weitere wird sich dann zeigen.
Okay, nur eine kurze Nachfrage, weil Milei hat offensichtlich gesagt, vielleicht auch zum Wirtschaftsministerium oder Auswärtiges Amt, er hat offensichtlich gesagt mehrmals, zum Beispiel, dass er Mercosur ganz lösen kann. Das würde bedeuten, dass solche Abkommen direkt zu Ende geht, alle die Arbeit nach so vielen Jahrzehnten. Gibt's mindestens eine Sorge, hat die Regierung irgendwie auch mit europäischen Kollegen darüber gesprochen, was konnte man machen jetzt, wenn so weit gehen würde?
Auch das ist ja wieder Spekulation. Die Bundesregierung, wie viele andere europäische Länder, ist sehr an Mercosur oder Mercosur, je nachdem, wo man sich befindet, interessiert und betreibt das auch weiter und glaubt auch, dass es eine Win-Win-Situation sowohl für Europa als auch für die Länder Lateinamerikas darstellen wird, und insofern werben wir dafür, und auch da gilt es immer abzuwarten, wie es sich dann im Konkreten entwickelt, und dem blicken wir optimistisch entgegen.
Du, sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Weitere Fragen zur Wahl in Argentinien? Das ist nicht der Fall. Dann Fragen zu anderen Themen? Das noch verkundert?
Ja, noch ans Auswärtige Amt noch einmal die Frage, ob Sie genau sagen könnten, wie viele Geiselfälle man jetzt aktuell noch bearbeitet, wie da der aktuelle Stand ist und ja, was die Verhandlungen betrifft, noch mal einmal ein Update.
Sehr gern. Ich habe ja hier schon mehrfach dazu ausgeführt, was unsere Bemühungen angeht. Wir haben einen Sonderstab im Auswärtigen Amt, der da mit Hochdruck arbeitet. Das war auch Thema natürlich bei der jüngsten Ostreise der Ministerin. Ich habe aber auch schon öfter hier ausgeführt, dass wir zu der Causa Geiseln aus gutem Grund, nämlich aus dem Grund der Sicherheit, keine Details hier nennen. Ich kann aber gern nochmal sagen oder nochmal wiederholen, was wir gesagt haben, dass es eine niedrige zweistellige Anzahl deutscher Staatsangehöriger gibt, die sich unter den von der Hamas Verschleppten befinden.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich als Letzten für heute Herrn Jessen auf meiner Liste.
Ja, Thema Nahost. Wie ist der Kenntnisstand der Bundesregierung über ein Abkommen, das eine mögliche Freilassung der Geiseln beinhaltet?
Da kann ich nahtlos an das anknüpfen, was ich eben gesagt habe. Wir stehen mit all unseren Partnern, den relevanten Akteuren in Kontakt, aber ich kann hier von dieser Stelle keine Details dazu nennen.
Dann habe ich eine Frage an Herrn Hebestreit. Ihr Amtsvorgänger, der jetzige deutsche Botschafter in Israel, hat teilgenommen am Marsch der Angehörigen von Geiseln, die Freilassung fordern. Er hat dort, glaube ich, auch gesprochen. Ist so etwas mit der Bundesregierung abgesprochen oder kann er das aus eigener Amtsauffassung machen?
Also Herr Jessen, das kann ich vielleicht beantworten, ja. Da ja Herr Seibert Botschafter in unserem Amtsbereich ist. Wir fordern, das haben wir ja mehrfach auch schon öffentlich getan, das hat der Kanzler getan, das hat die Außenministerin, das haben andere Mitglieder der Bundesregierung getan. Wir fordern die sofortige Freilassung der von den Hamas verschleppten Geiseln. Insofern ist Herr Seibert sozusagen, gibt dem Echo vor Ort.
Danke. Kann das vielleicht auch noch ergänzen? Seibert macht da eine großartige Arbeit und ist immer ansprechbar für die Angehörigen der Geiseln mit deutschem Bezug, die es dort gibt, und sorgt auch dafür, dass deren Belange hier in der Bundesregierung sehr genau gehört werden. Und insofern steht es ihm, glaube ich, auch, oder steht es gut an, dass Deutschland dort auch bei dieser Demonstration Gesicht gezeigt hat.
Nicht dann nochmal nachfragen darf. Das war auch nicht, die Frage war nicht gemeint als Kritik an Herrn Seibert oder seiner Amtsauffassung, sondern es war eine reine Lernfrage. Herr Wagner, ein Mitglied des israelischen Kabinetts, Frau Galliel, hat vorgeschlagen, dass nach dem Ende des Krieges Gaza nicht mit internationaler Hilfe wieder aufgebaut werden solle, sondern dass man doch lieber dafür sorgen sollte, dass Palästinenser andere Aufnahmeländer finden. Das heißt also die Vision eines palästinenserfreien Gazastreifens. Sie hat in dem Kontext auch die UN-Palästinenser-Hilfsorganisation, UNRWA, als gescheitertes Projekt bezeichnet. Sind das Positionen, die Zustimmung der Bundesregierung finden?
Herr Jessen, ich kommentiere diese Äußerungen hier nicht. Sie kennen aber unsere Haltung, die ja sehr klar ist, die ich auch letzte Woche hier nochmal ausgeführt hatte. Die Außenministerin hat diese ja schon beim G7-Treffen in Tokio sehr klar gemacht. Eine der 5 Punkte, die sie da als ganz wesentlich für die Zukunft auch Gazas angab, ist, dass es keine Vertreibung geben kann. Das ist auch eine Position, die ja von so einem amerikanischen Partnern vertreten wird. Jüngst jetzt nochmal dieses Wochenende vom amerikanischen Präsidenten, glaube ich, in einem Beitrag in einer prominenten amerikanischen Zeitung. Und zu UNRWA kann ich Ihnen sagen, dass UNRWA einen ganz wichtigen Beitrag leistet zur humanitären Versorgung der Menschen in den palästinensischen Gebieten, in Westjordanland genauso wie in Gaza, und insofern da auch ein wichtiger Partner für unsere humanitäre Hilfe ist und für die internationalen Organisationen, die diese leisten.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen, bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen in die Bundespressekonferenz. Danke.